Diesseits von Eden. Gespräche über Gott und die Welt. Der Podcast der Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol.
Es ist Herbst und damit steht für zigtausend junge Erwachsene die Frage an, was tun, zum Beispiel nach der Matura? Studieren? Und wenn ja, was? Tatsache ist, dass immer weniger von ihnen sich für ein Theologiestudium entscheiden. In den vergangenen 10 Jahren sank die Zahl der Studierenden in der katholischen Fachtheologie teils dramatisch, wie ein Ö1-Beitrag unlängst offenlegte. Woran liegt das? Ist Theologie einfach out? Ist die aktuelle Performance der katholischen Kirche in der Öffentlichkeit daran schuld? Sind kirchliche Berufe nicht mehr attraktiv? Oder liegt's tiefergehend an einem verdunstenden Glauben und also an einem akuten Relevanzverlust der Theologie? Herzlich willkommen damit zu einer neuen Folge Diesseits von Eden, diesmal über die Theologie selber, sagt Henning Klingen. Ich habe mich im Blick auf dieses Thema in unserer Runde der Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol umgehört. Und ich habe 4 Fachleute ins Diesseits Online-Studio eingeladen. Zum einen Frau Professor Isabella Guanzini von der Katholischen Privatuniversität Linz. Dann Professor Alois Halbmeier von der Katholisch-Theologischen Fakultät in Salzburg. Den Dekan der Südtiroler Philosophisch-Theologischen Hochschule in Brixen, Alexander Notdurfter. Und schließlich die neue Dekanin der Wiener Katholischen Fakultät, Frau Professor Andrea Lena Hartmann. Zunächst habe ich meine Gesprächspartner um eine Bestandsaufnahme gebeten. Wie sieht es in diesem Semester an den Fakultäten aus? Gähnende Lehre in der Lehre?
Zunächst möchte ich ein kleines Zeichen der Hoffnung vermitteln. Denn in diesem Jahr haben wir an der KU Linz mehr Anmeldungen als erwartet. Sowohl im Diplomstudium Katholische Theologie, und das ist schon eine Überraschung, als auch, und das ist ein neues Angebot bei uns, im Bachelorstudium Grundlagen des Christentums, das eigentlich im Sommersemester offiziell starten wird und beruffreundlich mit Content on Demand geplant ist. Und für mich ist es sehr erfreulich und auch motivierend, dass die Studierenden nach der düsteren Zeit der Pandemie eigentlich wieder da sind, wieder anwesend sind. Und dieses Semesterstart ist deswegen auch durch Lichtpunkte und nicht nur durch die Dunkelheit gekennzeichnet. Aber diese sind natürlich nur kleine Lichtpunkte in einem akademischen, gesellschaftlichen und auch kirchlichen Horizont, der für das Theologiestudium eigentlich finster bleibt. Aber vielleicht können wir dann noch darüber sprechen.
Kann man die Lichtpunkte taxieren, benennen, zählen? Wie viele Lichtpunkte haben Sie? Also wie viele Studierende haben zum Beispiel begonnen?
Die KU Linz ist eine natürlich kleine Institution und die Anmeldungen sind noch offen. Aber bisher haben wir 20 Anmeldungen, sowohl im katholischen Studium, so aufgeteilt im Bachelorstudium Grundlagen des Christentums und Diplomstudium Katholische Theologie. Aber diese Anmeldungen für das Bachelorstudium werden dann bis zum Sommersemester offen bleiben.
Wie hat sich denn in Salzburg dargestellt? Salzburg war ja ein Beispiel auch, was im Ö1-Beitrag vorkam. Wie hat sich es heuer entwickelt?
Also ich beobachte ja die Entwicklung der Studierendenzahlen in Österreich schon seit 10 Jahren. In der Zeit, als ich Dekan war, ganz besonders. Und da muss man einfach sagen, die Studierendenzahlen sind in Österreich überall rückläufig. Also ich habe immer wieder gehört, bei uns geht es hinauf. Die Zahlen geben das einfach nicht her. Und da soll man sich auch nicht in den Bart lügen, sondern einfach sagen, die Situation ist so, wie sie ist. Das war auch etwas, was ich geschätzt habe an diesem Ö1-Beitrag, dass da nicht herumgeredet wurde. Es ist einfach so. Und im langfristigen Trend gehen die Studierendenzahlen zurück. Offensichtlich ist Linz eine Ausnahme, aber bei uns gehen sie einfach auch weiterhin zurück. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir ein neues Angebot geschaffen haben, ein neues Bachelorstudium. Das heißt christliche Kultur, Kommunikation und Transformation. Und dieses neue Studienangebot hat im ersten Semester jetzt 30 Anmeldungen. Also da gibt es einfach einen Trend nach oben. Das hebt insgesamt unsere Zahlen natürlich hinauf. Aber in der Fachtheologie sind wir derzeit liegen wir bei 13 Neuanmeldungen. Und das ist ein Trend, den wir schon die letzten Jahre haben. Und das ist wirklich die Hälfte gegenüber vor 10 Jahren. Und wenn ich die Statistiken sehe, österreichweit sind die Zahlen überall gleich, wenn man sie dann überhaupt sieht. Wir sind in einer dramatischen Situation. Das muss man einfach sehen. Und da ist es wichtig zu überlegen, was ist jetzt zu tun. Und wie gesagt, ich könnte jetzt auch hergehen und sagen, wir haben große Steigerungen, die wir de facto haben, eben durch diesen neuen Bachelorstudiengang. Aber das ändert nichts, dass wir in den Lehramtsstudien Rückgänge haben, ganz massive Rückgänge, wie überall in Österreich. Die Lehramtsstudien gehen einfach zurück. Und wie gesagt, Fachtheologie hat sich das eingependelt. Auf derzeit haben wir 13 Erstinskribenten, aber das ist nicht einmal eine halbe Schulklasse.
Machen wir die Runde weiter, bevor wir nach Südtirol kommen. Bleiben wir noch einmal kurz in Österreich stehen auf unserer Runde in Wien. Wie ist dort die Lage, Frau Professor Lena Hartmann?
Ja, also ich würde mich dem Herrn Halbmeier da gerne anschließen. Wir haben zwar noch keine genauen Zahlen für heute, das muss ich auch sagen, also für heuer. Ich kann immer nur ungefähr sagen, aber wir sind ungefähr auf demselben Niveau wie voriges Jahr, also rund 100 Studierende. Aber trotzdem im Vergleich zu den Vorjahren ist das natürlich, wenn wir die letzten 10 Jahre vergleichen, ist das natürlich ein ziemlicher Rückgang. Und auch hier bei uns, bei den Lehramtsstudierenden und bei den Fachtheologiestudierenden gibt es überall auch einen Rückgang. Ich kann es aber en Detail jetzt nicht genau sagen, wie viele, weil wir die Zahlen hier auch noch erwarten und sich da noch einiges ändern kann. Aber auch ich denke, wir können uns hier nicht ausruhen, sondern müssen überlegen, was heißt das jetzt auch für die Zukunft des Theologiestudiums?
Das hoffen wir, dass wir gleich da ein bisschen was gemeinsam weiter überlegen können. Professor Alexander Notdurfter, wie stellt es sich in Südtirol dar?
Ja, wir sind ja eine sehr kleine Hochschule und wir haben in diesem Jahr etwas mehr Anmeldungen als letztes Jahr, also sprich jetzt 10. Insgesamt würde ich mich aber dem anschließen, was Vorrednerinnen und Redner gesagt haben, also die Zahlen sinken. Insgesamt, also der Trend ist doch ganz klar, dass es schwieriger wird, potenzielle Studierende zu motivieren. Wir haben dann noch einige Projekte in diesem Jahr gestartet, die nicht jedes Jahr starten. Da ist die Resonanz ganz gut bis sehr gut, aber das sind eben nicht die klassischen theologischen Studiengänge.
Nach dieser Bestandsaufnahme und dieser Ernüchterung, die ja der Alois Halbmeier auch ganz ungeschminkt eingefordert hat, was sind denn Gründe, die Sie ausmachen würden, warum es so ist, dass die Zahlen so sind, wie sie sind?
Also ich würde sagen, es ist ein Bündel an Gründen. Was bereits angesprochen wurde, ist natürlich, dass im Lehramtsstudium generell die Studierenden zurückgehen und davon bleibt natürlich auch ein kleineres Fach wie Religion nicht unberührt. Gleichzeitig auch, denke ich, ist die kirchliche Großwetterlage auch nicht dazu angetan, Studierende oft zu motivieren. Und zwar jetzt weniger die aktuelle, sondern nach wie vor noch das, was nachwirkt. Und gleichzeitig auch haben wir es mit schwindender religiöser Sozialisation zu tun. Also so, das heißt, Studierende kommen vermehrt oft auch entweder aus sehr engen, geschlossenen religiösen Räumen oder aus Interesse, aus Elternhäusern, wo eigentlich das kaum eine Rolle spielt. Also das ist sehr divers und nicht mehr so durchwachsen. Und somit, glaube ich, das Bündeln an Gründen macht es oft auch aus, warum das dann rückläufig auch ist. Und ein wichtiger Grund, glaube ich, und den sollten wir nicht ganz außer Acht lassen, ist generell, dass die Studierenden zurückgehen. Der Arbeitsmarkt ist sozusagen offen. Die Pandemie hat auch noch einmal ökonomische Beeinträchtigungen mit sich gebracht. Auch für jene eine Auswirkung gehabt, die sich nicht so sicher sind, auch im universitären Raum. Also da hängen wir aber mit allen anderen mit drinnen, würde ich sagen. Aber das hat natürlich auch auf eine theologische Fakultät noch einmal größere Auswirkungen, weil wir generell schon einmal kleiner sind. Und so gibt es unterschiedlichste Faktoren, die hier zusammenwirken, meiner Meinung nach.
Ja, ich würde vielleicht auch noch einen Punkt hinzufügen, die demografische Entwicklung. Also die schlägt einfach zu Buche. Es gibt einfach weniger junge Leute als früher. Also bei uns kann ich das ganz klar sagen. Italien hat bekanntermaßen ja eine sehr niedrige Geburtenrate. Also das ist einfach ein Faktor, den man auch nicht unterschätzen sollte. Und dann würde ich doch auch meinen, es gibt so, das hat Frau Kollegin Lena Hartmann schon angedeutet, es gibt auch so ganz konkrete Dinge, Rahmenbedingungen zum Beispiel, die für kirchliche Berufe gegeben sind, die nicht sehr motivierend sind. Also dann gehen Leute eben lieber in sehr nahe Felder, die aber eben nicht so kirchlich gebunden sind, vielleicht auch besser organisiert sind, besser strukturiert sind, oder sie wandern zum Teil auch in ganz andere Felder um mit ihrer beruflichen Orientierung und dann in der Folge natürlich auch mit der Ausbildung, die einfach mehr Möglichkeiten bieten, mehr Gestaltungsraum auch versprechen. Ob es dann immer so ist, ist eine andere Frage.
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja auch eine Knappheit da beim wissenschaftlichen Personal, also nicht nur da im Blick auf die Ausbildung für konkrete Jobs, Religionslehrer oder kirchliche Mitarbeiter, sondern Fakultäten haben ja immer den Anspruch, auch Wissenschaftler auszubilden. Und warum greift das denn auch nicht mehr? Also warum ist da selbst da der Reiz offenbar ein enden wollender?
Ich möchte ein Element hinzufügen, aber dass das schon in Verbindung mit dem, was Sie gerade gesagt haben, steht. Nämlich das Verhältnis zwischen Kirche und Kultur und Kirche und Wissenschaft. Wir haben gerade in Linz beobachtet, dass die Unterstützung der Diözese, zum Beispiel in der Form von Freistellungen oder Stipendien für Mitarbeiterinnen der Diözese, unglaublich wichtig ist. So die Diözese möchte das Theologiestudium unterstützen und sie ist bereit, wirklich auch Freistellungen zu ermöglichen für Leute, für Personen, die in pastoralen Berufen tätig sind. Und das ist für mich ein sehr wichtiges Zeichen. Das bedeutet, dass die Diözese oder die Linzer Diözese oder die Kirche noch an die Wissenschaft bzw. an die Kultur glaubt. Und das war für mich und in den letzten Jahrzehnten nicht wirklich so selbstverständlich.
Da kann ich gut anknüpfen. Das wurde ja schon gesagt, diese demografische Entwicklung ist natürlich ein ganz wesentlicher Faktor. Als die großen Universitäten, die Reformuniversitäten Ende der 60er Jahre gegründet wurden, Bochum ist zum Beispiel ein klassisches Beispiel, Aufbruchsstimmung, geburtenstarke Jahrgänge Anfang der 60er Jahre, das ist einfach vorbei. Das heißt, die Fakultäten und Institute und überhaupt die Universitäten sind auf geburtenstarke Jahrgänge ausgelegt, die es so nicht mehr gibt. Diesen Rückgang der Studierenden, der betrifft ja auch andere Fächer, ganz unterschiedliche Weise, in besonderer Weise die Geisteswissenschaften. Also auch die naturwissenschaftlichen Fächer, das übersieht man oft, haben ein Nachwuchsproblem. Die könnten viel mehr Studierende brauchen und aufnehmen, als es de facto gibt. Also das ist eine Entwicklung, die sich für die Geisteswissenschaften, und da gehören wir einfach auch dazu, noch einmal verschärft. Also der Rückgang in den geisteswissenschaftlichen Studien ist noch einmal dramatischer als in den naturwissenschaftlich-technischen. Die Gründe wurden ja schon genannt dafür. Ich würde gerne noch etwas sagen zum Ethikunterricht. Warum studieren Leute heute lieber Ethik als Religion? Da kommt einfach zum Tragen, dass wir 15 Jahre eine Diskussion um den Religionsunterricht in der Öffentlichkeit hinter uns haben. Und mit Playern, die oft nicht adäquat und gut darauf reagiert haben, sodass sich heute Studierende sagen, mache ich gleich Ethik, das gibt es sicher in 10 Jahren noch, beim Religionsunterricht weiß ich es nicht. Und das ist etwas, das ist eine Hypothek, an der wir leiden und die wir tragen müssen und die auch unsere Rahmenbedingungen etwas erschwert. Zu deiner konkreten Frage nach dem wissenschaftlichen Nachwuchs. Es gab 2017 eine sehr wichtige Studie über den wissenschaftlichen Nachwuchs in der deutschsprachigen Theologie. Der geht überall zurück, genau aus den Gründen, aus den demografischen Gründen. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist auch, die Rahmenbedingungen an den Universitäten und Forschungseinrichtungen sind einfach auch schlechter geworden. Also man bekommt nur eine 30-Stunden-Anstellung. Nach 4 Jahren muss man gehen. Es gibt keine Kettenverträge. Wer tut sich das an? Der Arbeitsmarkt ist derzeit offen. Das sind einfach auch systemische Bedingungen, unter denen wir leiden und auf die wir reagieren müssen.
Jetzt haben Sie Gründe eigentlich benannt, die fast allesamt externe Gründe sind. Demografischer Wandel, der Leumund der Kirche. Böse gefragt, gibt es auch interne Gründe, dass die Theologie sich einfach schlecht aufgestellt hat, jetzt mal böse gesagt, oder dass die Relevanz von Theologie als Wissenschaft nicht nur an der Uni, sondern auch gesellschaftlich einfach nicht mehr deutlich ist, nicht mehr sichtbar ist. Also gibt es auch Hausaufgaben, die aus Ihrer Diagnose entstehen, die Sie zu machen haben als theologische Fakultäten?
Sie haben völlig recht, so das Selbstverständlich der akademischen Theologie ist extrem brüchig geworden. Ich würde von einer Isolierung der Theologie im kulturellen Bereich sprechen, von einem Relevanzverlust, vor allem im Rahmen des öffentlichen Diskurs sprechen. Und auch, ich würde von einem Relevanzverlust im Rahmen der religiösen Erfahrung sprechen.
Also ich glaube auch, dass die Theologie oft so drinnen steht zwischen Traditionsbewahrung, was gilt es zu bewahren, und einfach auch dem Diskurs dann noch nicht fertig ist ganz, und da, wo muss es sich öffnen und wie kann sie denn auch ihre Relevanz erweisen. Und was dazugekommen ist, ist jetzt auch noch einmal die Auseinandersetzung mit den anderen Konfessionen und Religionen. Die ist jetzt noch einmal viel notwendiger geworden, also nicht nur mit den Christlichen, sondern einfach auch mit dem Islam, mit dem Judentum. Und zwar nicht nur im Sinne, dass man sich auf historische Quellen bezieht, das haben wir immer schon in der Theologie gehabt, sondern einfach auch mit der gelebten Religion auseinandersetzt. Und hier auch für die Gesellschaft aufzeigt, wie kann denn ein theologischer Diskurs und auch ein Zusammenleben gut gelingen. Und da, glaube ich, haben wir auch an den Fakultäten noch ein bisschen Nachholbedarf. Und das steckt ebenso in der Frage, wo ist unsere Identität? Ja, und wo können wir sie finden? Eher in dem, wo wir die Tradition bewahren wollen, oder in dem, dass wir uns auch anderem öffnen. Und so in dieser Spannung, glaube ich, stehen wir an den Fakultäten, wo auch die Personen, die das ausfüllen, ja auch sehr unterschiedliche Positionen einnehmen.
Als Theologinnen und Theologen oder als theologische Fakultät stehen wir einfach in einem Spannungsfeld, nämlich in einem Spannungsfeld von Kirche, Gesellschaft und Universität. Und wir müssen auf alle drei Bezugsgrößen immer rekurrieren. Und da sind auch unsere Handlungs- und Spielmöglichkeiten begrenzt. Also nennen wir das Beispiel die Theologiestudium, weil ja auch gefragt wurde, wo gibt es denn Aufbrüche? Wenn ich das richtig sehe, Aufbrüche gibt es dort, wo neue Studienzweige eingeführt wurden. Ich habe gehört, Südtirol hat im Bereich von Studiengängen, die nicht unbedingt klassisch-theologisch sind. Bei uns ist es ähnlich. Der neue Bachelor mit 30 Neubeginnenden ist kein kanonisches Studium. Da haben wir einfach eine größere Freiheit, weil natürlich die klassischen theologischen Studien auch ein Stück weit reformierbedürftig sind. Und wir haben ja versucht, die Fachtheologie zu reformieren. Da gibt es einfach systemische Grenzen. Die sind einfach gegeben, da können wir nicht aus. Deswegen denke ich schon, gehört zu den Aufgaben, und das macht jede Fakultät in gewisser Weise auf ihre eigene Weise, neues Angebot zu setzen, neues Angebot zu schaffen, wo wir die Fragen, die genannt wurden, diese kulturelle Dimension, auch die Beziehung zu gesellschaftlichen Fragestellungen, die müssen wir einfach viel stärker noch bearbeiten. Das sind unsere Hauptaufgaben. Also da gibt es wirklich noch viel zu tun.
Alois Halbmayr hat gerade schon Beispiele genannt von weiteren Angeboten, die es zu schaffen gilt. Ich blicke nochmal nach Südtirol. Dort ist ja zuletzt zum Beispiel recht erfolgreich, wenn zumindest von der öffentlichen Wahrnehmung her, etwas gelaufen wie die Philosophietage oder die philosophischen Tage in Bozen-Brixen. Was macht, also gerade kleine Hochschulen haben es ja vielleicht sogar etwas leichter, Innovationspotenzial freizusetzen, vielleicht, Fragezeichen. Wie gestaltet sich das so in Südtirol eigentlich? Wie rudern Sie um die Wette um Studierende?
Ja, Sie haben schon angesprochen, eben Philosophie. Also da ist es wirklich so, dass man da noch Leute erreicht mit unseren Angeboten, oder eher Leute erreicht, sagen wir es mal so. Sie haben gerade die philosophischen Tage erwähnt, aber etwa auch dieser Universitätslehrgang Angewandte Ethik, der gestartet ist vorige Woche mit 40 Anmeldungen. Das ist natürlich kein Vollstudium und so, ein kleines oder ungefähr 30 EZS umfasst da ja Angebot, aber immerhin, also da erreichen wir schon Leute, die wir sonst, wenn ich mir jetzt schaue, wer nimmt da teil an dem Universitätslehrgang, da erreichen wir Leute, die wir sonst mit den klassischen theologischen Studiengängen eben nicht ansprechen können. Ich möchte aber noch einmal zurückkommen auf etwas, was vorher schon angedeutet wurde, nämlich so die Organisation der klassischen Studiengänge, der theologischen meine ich jetzt. Ich habe da einige Studierende vor Augen, die abgebrochen haben oder einige Interessierte, die gar nicht zu uns gekommen sind. Und was war da so ein Punkt, den Sie kritisch angemerkt haben? Ja, Fachtheologiestudium, da muss ich Latein, Griechisch, Hebräisch. Und dann komme ich vielleicht irgendwann zu den Fragen, die mich dann inhaltlich stärker interessieren. Also unsere Studienorganisation ist so aufgebaut, dass jemand in unserer Sprache vom humanistischen Gymnasium kommt, Latein und Griechisch schon mitbringt und dann macht er Hebräisch dazu und dann hat er sozusagen einmal eine gute Grundlage, um dann die theologischen Fächer zu studieren. Das sind aber nicht mehr unsere Studierenden. Die kommen aus unterschiedlichen Kontexten und müssen dann 3 Sprachen nachlernen. Und das ist dann schon einmal eine ordentliche Hürde. Und dann, wenn es vielleicht noch so ist, dass der eine oder andere sagt, naja, ich möchte das berufsbegleitend machen, dann wird der ganze Studienverlauf unendlich lang, weil er ja dann viele Dinge nachholen muss. Und auch beschwerlich. Und ich glaube, bei den Punkten müsste man auch hinschauen. Wir haben da nicht so viel Spielräume, noch nicht so viele Möglichkeiten, das ist klar. Aber ich glaube, da liegt auch noch so ein Punkt, der die Sache zumindest nicht leichter macht.
Ich muss ein wenig auf die Uhr gucken, damit das Ganze uns nicht zu lang gerät. Und würde gerne eine letzte Runde machen mit Ihnen zu unserer Ausgangsfrage, die nämlich ja eigentlich weniger um die Studienorganisation oder Studien an sich sich drehte, sondern um die Frage, wer braucht eigentlich Klammer auf, noch, Klammer zu, Theologinnen und Theologen. Was würden Sie auf so eine Frage als Theologen, als Ausbilder, als Hochschullehrer eigentlich antworten?
Ja, also ich würde sagen, viele brauchen Theologinnen und Theologen, gut ausgebildete Theologinnen und Theologen. Die Frage ist, wie sind die ausgebildet? Welche Leute sind das? Und was bringen die auch für Erwartungen mit, dann, um dann als Theologinnen und Theologen sich vorzustellen, sich einzubringen. Wenn ich so versuche, ein bisschen zu verfolgen, was unsere Studierenden nachher machen, wenn sie abgeschlossen haben hier bei uns, dann bin ich immer erstaunt, wo sie im Endeffekt landen. Eben nicht nur im Religionsunterricht und nicht nur in der Krankenhausseelsorge und nicht nur bei den wenigen Plätzen, die wir haben, Arbeitsplätzen als Pastoralassistentinnen, sondern in sehr unterschiedlichen Feldern. Also da gibt es den Politikberater, da gibt es den Medienmensch, da gibt es jemand, der in einer Personalabteilung arbeitet, da gibt es einen, der freie Rituale anbietet, also sehr unterschiedlich. Die Frage ist, ob unsere Studierenden auf diese Flexibilität beziehungsweise auf diese Eigenentwicklung oder nicht vom Studium vorgegebene Laufbahn vorbereitet sind. Und da, denke ich, müssen wir uns überlegen, wie können wir eine breite Kompetenz oder zumindest Interesse an breiten Kompetenzen wecken, damit sie dann einfach unterschiedlichste Felder haben und ich nicht in den Religionslehrerinnenberuf einsteige und den dann vielleicht bis 65 machen muss. Also da, glaube ich, ist auch eine so Frage, wie können wir da Leute vorbereiten auf unterschiedlichste Felder.
3 Akteurinnen, die vielleicht Theologie brauchen. Ja, es ist die Kirche. Die Kirche, wenn sie nicht zum folkloristischen Objekt der Religionswissenschaften werden möchte oder kirchliche oder religiöse Gruppierungen, die nicht eigentlich sich zu identitätsstiftenden und geschlossenen Gemeinschaften transformieren möchten. So Kirche und religiöse Institutionen. Zweitens, ich würde sagen, die Gesellschaft. Wenn sie eine religiöse Erfahrung beobachten möchte, die eigentlich antifundamentalistisch sein wird. Soziologie hat auch diese Aufgabe, ne, die implizite Gewalt der Religion zu verarbeiten, zu Wort zu bringen, zu symbolisieren. Und drittens würde ich sagen, auch die Universität, beziehungsweise die Wissenschaft, da die Theologie, glaube ich, eine wichtige Aufgabe hat, nämlich auch die antipositivistische Bedeutung des Wissens zum Ausdruck zu bringen. So die Theologie ist ein Wissen, das auch die eigenen Grenzen bewusst ist.
Ich finde das sehr schön, dass Isabella Guanzini genau die drei Bereiche auch genannt hat, weil ich denke, da wird das auch sehr gut deutlich, wofür man Theologinnen und Theologen braucht. In der Kirche nämlich, damit sie auch eine Selbstkritik noch einmal üben kann, weil sonst ja, geht sie sowieso dann selber noch einmal unter. Und die Universität braucht das natürlich auch, weil ihr sonst eine Perspektive fehlen würde. Und ich denke, gerade das Theologiestudium bietet ja so viele Anschlussmöglichkeiten auch in der Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen, was wir teilweise auch machen und wahrnehmen. Ja. Und wenn das auch die Studierenden mitbekommen, dann denke ich, ist das natürlich auch ein wichtiger Punkt, wo sie selber für sich Dinge entdecken, wo sie dann später auch anknüpfen können, indem sie Bereiche miteinander auch verknüpfen können. Der dritte Bereich, den du hier auch noch einmal genannt hast mit der Gesellschaft, den finde ich natürlich einen ganz, ganz wichtigen, weil das Zusammenleben von Menschen in einer Pluralität ja einfach auch erfordert, dass man da gut reflexiv auch herangehen kann. Und dass natürlich auch Konfliktpunkte auftreten oder Verständnisse für Menschen geweckt wird, die sich als religiöse Menschen verstehen. Da brauchen wir auch vermehrt Menschen, die hier auch arbeiten können in Leitungspositionen. Und damit meine ich jetzt auch nicht nur immer diese spezifischen religiös orientierten Berufe, wie Sie auch angesprochen haben, Religionslehrerinnen oder Priester oder Pastoralassistenten, sondern einfach in den verschiedensten Bereichen in der Gesellschaft, wo dann diese Fragen einfach auch bearbeitbar werden, weil sie wichtig sind. Wir brauchen ein Verständnis, damit wir friedlich miteinander leben können, für Menschen mit anderen Weltanschauungen, mit anderen religiösen Überzeugungen. Und ich denke, dass ein Theologiestudium hier eine gute Basis auch dafür bildet, unabhängig davon, dass ich jetzt streng theologisch darin arbeiten muss.
Ich glaube schon, dass der wesentlichste Punkt in diesem Dreiergefüge die Kirche ist. Das ist einfach die Basis und das Um und Auf. Und die These, die Kirche braucht Theologie, ist natürlich normativ richtig. Ob sie deskriptiv so ist, habe ich oft meine Zweifel, wenn man sich ansieht, etwa wer alle angestellt wird auch für theologische Fragen. Also das ist schon etwas, was man, glaube ich, auch ansprechen sollte, weil das ist schon ein Punkt, der auch noch einmal zu den schwierigen Rahmenbedingungen gehört. Wie ist die Kirche eine gute Arbeitgeberin? Kann ich mir das vorstellen, dort vielleicht nicht bis 65, aber eine Zeit lang zu arbeiten? Und da müssen wir einfach auch so ehrlich sein und sagen, diese Antwort fällt für immer mehr Menschen mit Nein aus. Und das ist etwas, was man, glaube ich, auch benennen muss und wo es Veränderungsbedarf gibt und wo auch noch Hausaufgaben auf jeder Seite zu erledigen wären.
Ein allerletztes, vielleicht jeweils nur das Stichwort Hausaufgaben zu erledigen. Was sind so Dinge, die für Sie jetzt in unmittelbar nächster Zukunft anstehen an den Fakultäten? Welche Hausaufgaben machen Sie jetzt gerade oder wo Sie sagen, das ist für uns in den nächsten 2, 3 Semestern die Hausaufgabe, die wir angehen werden in diese Richtung? Vielleicht können wir so das als letzte Runde nochmal anhängen.
Ja, also was wir angehen werden, sind, dass wir einen Masterlehrgang entwickeln mit dem Schwerpunkt Ästhetik, wo dann auch eben Anschlussfähigkeit gegeben ist an viele im Kunstbereich. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der sich dann auch für Studierende öffnen kann. Und eine zweite Hausaufgabe, die ich auch sehe, ist, dass man überhaupt das Theologiestudium als Möglichkeit in den Fokus von möglichen Studierenden rückt. Weil ich schon denke, dass das immer weiter auch als Möglichkeit bei Schülerinnen und Schülern in den Hintergrund gedrängt worden ist. Und einfach hier auch noch einmal ein bisschen Werbung zu machen, was denn das Studium auch leisten kann und was man damit auch machen kann, neben nämlich deinen kirchlichen Dienst zu ergreifen.
Also fachliche Weiterentwicklung, also studienfachliche Weiterentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit.
Die KU Linz ist eine kleine Institution, aber sie hat in den Jahren eine gewisse Internationalisierung entwickelt, weil wir ein paar Menschen hatten, Personen, Professorinnen hatten, die wirklich eine sehr gute Arbeit in dieser Richtung gemacht haben. Und wir haben jetzt viele Erasmus-Studierende, so in eine so kleine Fakultät, in diesem Sinne internationalisieren ist für uns auch ein Anliegen. Und ich würde auch ein Element hinzufügen, die vielleicht selbstverständlich ist, aber das für mich jetzt ein großes Anliegen ist, nämlich die Lehre. Also wir haben gerade in einer Zeit der niedrigen Studierendenzahlen, haben wir diese Chance, die wir nicht wirklich verpassen dürfen, weil die Lehre eigentlich auch ein dynamisches Beziehungsgeschehen ist. Wir müssen sehr viel an unseren Stil, ich würde sagen, an die Lehre als ein beliebtes Habitus, um einen guten Zugang mit Studierenden zu entwickeln, weil die Lehre tatsächlich wirklich eine Art der Erotik ist, wo man das Begehren nach dem Wissen entzünden kann.
Also wieder in zwei Punkten, mehr Internationalisierung und mehr Eros in der Lehre entwickeln. Okay, ich schaue, Herrn Professor Notdurfter hat schon das Mikro offen.
Also ich würde zwei Stichworte sagen. Wir müssen unsere Vielfalt, also die Vielfalt des Theologiestudiums und der Möglichkeiten danach sichtbar machen. Also meine Stichworte wären Vielfalt und Sichtbarkeit.
Sichtbarkeit im Blick auf jobliche Perspektiven oder was wäre das zum Beispiel?
Genau, aber auch auf die Breite der Themen, die im Theologiestudium bearbeitet werden. Das wurde ja vorher schon angesprochen. Es ist ja ein Generalistenstudium und ich würde das meinen, das müssen wir einfach deutlicher machen. Das ist nicht nur ein Studium, das quasi engspurig und immer engspuriger wird, bis ich dann irgendwann in einem Beruf lande, ein, zwei Möglichkeiten habe. Nein, das ist etwas anderes. Also Vielfalt und Sichtbarkeit dieser Vielfalt. Und dann vielleicht entsteht Neugierde.
Und noch zwei Hausaufgaben in Salzburg, die anstehen.
Ja, das Stichwort Neugierde greife ich auf. Wir haben mit diesem neuen Bachelorstudiengang, der jetzt begonnen hat, natürlich neue und andere Leute an die Fakultät bekommen. Dieser Studiengang ist gekennzeichnet dadurch, dass er theologisches Grundlagenwissen kombiniert mit Kenntnissen aus der Betriebswirtschaftslehre und aus den Kommunikationswissenschaften. Das ist ein sehr interessantes Potpourri, kann man sagen, eine sehr interessante Kombination, die offensichtlich Leute anspricht. Das wird die Fakultät auch ein Stück weit verändern, weil auch unsere Studierende zu anderen Fakultäten gehen müssen, weil sie dort Lehrangebot bekommen. Und das ist etwas, was unsere Hauptaufgabe sein wird, diesen neuen Studiengang gut zu entwickeln, bekannt zu machen, an den Rahmenbedingungen zu arbeiten, damit eben das gelingt, was von den Kolleginnen und vom Kollegen ja schon angesprochen wurde, dass einfach auch deutlicher sichtbarer wird, dass Theologie ein interessantes und weiterführendes Studium ist. Und an dem müssen wir alle und können wir alle nur gemeinsam daran arbeiten.
Das war eine neue Ausgabe von Diesseits von Eden. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Henning Klingen.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die katholisch-theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien, die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.